Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring aus Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Angela Hoppe und ich freue mich auf unser heutiges Thema: Was macht ein gutes Tandem aus? Dazu habe ich zwei Tandems aus verschiedenen Mentoring-Programmen aus Mecklenburg-Vorpommern eingeladen, die uns hinter die Kulissen ihrer Zusammenarbeit schauen lassen. So begrüße ich zunächst das Tandem aus der Wissenschaft mit der Mentee und Wissenschaftlerin Dr. Julia Rodriguez-Buritica mit ihrer Mentorin, Professorin Michaela Riediger aus dem Karrierewege Mentoring-Programm der Universität Greifswald. Julia ist Psychologin und aktuell Mentee im Mentoring-Programm für Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen. Herzlich willkommen, Julia.
Hallo.
Und ich freue mich, dass Michaela Riediger bei uns ist. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie am Institut für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Mentorin von Julia. Auch dir ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Und ich freue mich auf das Tandem aus der Kultur- und Kreativwirtschaft aus dem Mentoring-Programm Kultig, das die Förderung und Professionalisierung von kultur- und kreativschaffenden Frauen in Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Mit der Mentee Stefanie Kötzer aus Kühlungsborn. Sie ist selbstständige Architektin und Baubiologin. Schön, dass du hier bist, Stefanie.
Hallo.
Und auch ein herzliches Willkommen Ihrer Mentorin Birgit Adolfi. Sie ist Landschaftsarchitektin in der Partnergesellschaft Adolfi Rose in einem kleinen Dorf in der Nähe von Wismar. Hallo Birgit.
Hallo.
Was macht eigentlich ein gutes Tandem aus? Das Potenzial von Mentoring liegt in der persönlichen und unterstützenden Beziehung zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, mit dem Ziel der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung der Mentee. Und dieser Tandemrahmen ermöglicht die Weitergabe von Erfahrungen, Spielregeln, Entwicklung von strategischen Schritten, Zugang zu interessanten Netzwerken, aber auch eine Offenheit, sich mit strukturellen Hürden wie der gläsernen Decke auseinanderzusetzen. Aber wie finden Mentee und Mentorin eigentlich zusammen? Wie lässt sich ein vertraulicher Austausch zwischen Mentee und Mentorin herstellen? Und wie sieht so ein konkretes Treffen aus? Worüber reden die beiden? Und welche Rolle spielt die Koordinatorin in dieser Sache? All diesen Fragen gehen wir auf den Grund. Und deshalb erstmal die erste Frage an dich, Julia, als Mentee. Du bist mit dem Einführungsworkshop in das Mentoring-Programm an der Uni Greifswald gestartet und hast dort deine beruflichen Wünsche und Ziele reflektiert als Voraussetzung für die Suche nach einer passenden Mentorin. Was hast du eigentlich bei dieser Auseinandersetzung für dich bemerkt oder wahrgenommen?
Ja, danke für die Frage. Also ich bin promovierte Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und möchte Professorin werden. Und mir war ganz schnell klar, dass ich dafür Unterstützung brauche. Hier hat vor allen Dingen die Auftaktveranstaltung des Karrierewege Mentoring mir sehr geholfen, Stärken und Schwächen in meinem Portfolio deutlich zu machen. Zum Beispiel in Bezug auf Drittmittel, aber auch in Bezug auf mein deutsches Netzwerk.
Wie bist du dann vorgegangen, um eine Mentorin zu suchen, Julia?
Genau, dadurch, dass ich sehr daran interessiert war, auch das deutsche Netzwerk zu stärken, weil ich schon Auslandserfahrung gesammelt habe, aber langfristig auf dem deutschen Stellenmarkt auch bleiben möchte, war vor allen Dingen Frau Riediger für mich interessant, weil sie unglaublich gut vernetzt ist und auch wissenschaftlich extrem erfolgreich ist, dass sie neben ihrer Professur auch noch ein Center für Lifespan Developmental Science an der Universität Jena leitet. Das hat mich interessiert und ich fand sie methodisch und auch inhaltlich sehr breit und spannend aufgestellt und wollte unbedingt von ihr begleitet werden und auch aus ihren Erfahrungen lernen.
Und du kanntest sie vorher schon oder wie hast du sie gefunden?
Ich habe das Netz durchforstet.
Okay. Okay, so ist das bei dir gewesen. Ja. Stefanie, wie war das bei dir? Du hast, glaube ich, dich mit Andrea Kaufmann, das ist die Programmleiterin von Kultig, zusammengesetzt und ihr habt ein Gespräch geführt. Wie war das bei dir? Wie hast du herausgefunden, welche Mentorin für dich passend sein könnte?
Also bei mir war das so, ich bin auf das Kultig-Programm gestoßen durch die Entdeckenkammer in MV und da wurde das Programm kultig eben vorgestellt und ich war gerade an beruflichen Kreuzungen, nenne ich das jetzt mal. Ich hatte gerade meine Anstellung gekündigt und wusste, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen und dachte, es ist eine gute Zeit für einen Mentor, Mentorin. Und dann hatte ich mich bei Andrea Kaufmann und auch Marina Ruf beworben und bin dann erstmal zum Erstgespräch hin und hatte überhaupt gar keine Vorstellung, wer mein Mentor oder Mentorin sein sollte. Es war klar, dass es jemand sein sollte aus der Baubranche mit einem ähnlichen Hintergrund. Alter, Geschlecht war mir gleich. Wir haben dann zusammen ein Profil erstellt, wer in Frage kommen könnte, ohne Namen zu haben. Marina und Andrea sind dann losgezogen und haben mir dann Birgit vorgeschlagen.
Also da merkt man schon, dass das in den Tandems oder in den Programmen etwas unterschiedlich funktioniert und der Start verschieden vorbereitet wird. Birgit, wie war das dann bei dir?
Ich habe auch aus dem Architektenblatt gehört oder gelesen, dass es so ein Mentorenprogramm gibt und dass Architektinnen, Architekten gesucht werden, die als Mentoren tätig werden möchten. Und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, ach, das ist eine interessante Sache und eigentlich müsste man sowas ja mitmachen, wenn man schon so viele Jahre arbeitet und Erfahrungen weitergeben. Und dann habe ich es natürlich wieder vergessen vor lauter Projekten und Arbeit. Und dann hat mich eine jüngere Kollegin gefragt, ob ich nicht doch mitmachen wollte, weil sie selber auch als Mentorin im Programm arbeitet und sagt, du wärst geeignet und überleg's dir doch nochmal und mach doch bitte mit. Und dann habe ich mal die Mail geschrieben an Andrea, dass ich als Mentorin zur Verfügung stehe.
Michaela, und wie war das bei dir? Wir haben es ja vorhin gehört, Julia hat das Netz durchforstet und ist auf dich gestoßen. Und dann hast du die Anfrage von Annette Emler bekommen. Das ist die Programmleiterin hier der Mentoring-Programme an der Uni Greifswald. War das eine Überraschung für dich, oder?
Nein, es war keine Überraschung für mich, insofern, als dass ich schon vorher diverse Male als Mentorin tätig war für Nachwuchswissenschaftlerinnen von anderen Universitäten. Es war ein Prozess, den ich jedes Mal ganz interessant und spannend und auch für mich selber als Mentorin bereichernd gefunden habe. Und insofern kam die Anfrage nicht überraschend. Ich habe gedacht, wer ist denn das diesmal, die Interesse hat, mit mir als Mentorin ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, und habe auch von Anfang an gedacht, das mache ich auf jeden Fall. Weil ich mich auch noch selber sehr gut daran erinnern kann, dass ich selber, als ich junge Wissenschaftlerin war, gerade promoviert war, ganz, ganz viele offene Fragen hatte, ganz viele Unsicherheiten auch selber hatte, was meinen weiteren beruflichen Weg betraf. Und ich hatte damals das Glück, dass ich in meiner Doktormutter eine sehr unterstützende Mentorin hatte und weiß noch genau, wie hilfreich und wie unterstützend das war, dass ich sie als erfahrene Ansprechpartnerin hatte für meine Fragen auf meinem Weg.
Du hast jetzt schon ein bisschen was zu deiner Motivation angedeutet. Willst du das nochmal etwas weiter ausführen, Michaela?
Ja, gerne. Also was mich besonders motiviert in Bezug auf unser Fach, auf die Psychologie, ist, dass es bei uns in der Psychologie, es gibt ein ganz, ganz klares und ziemlich eklatantes Missverhältnis zwischen dem Verhältnis von Männern und Frauen, die Psychologie studieren, und dem Verhältnis von Männern und Frauen, die schließlich in der Führungsposition landen, in der Leitungsetage. Und zwar ist es so, dass Psychologie ein absolut frauendominiertes Studienfach ist. In meinen Lehrveranstaltungen sitzen es, wenn es hochkommt, sind es ein Viertel der Studierenden sind Männer, der Rest sind Frauen. Und wenn wir dann gucken, wer in Führungspositionen in der Psychologie sitzt, dann ist das Verhältnis umgedreht. Also bei uns am Institut für Psychologie in Jena ist es zum Beispiel so, wir haben 16 Professuren, von denen nur 5 von Frauen besetzt sind. Bedeutet, dass die wenigen Männer, die Psychologie studieren, mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit eine Führungsposition erreichen als die vielen Frauen, die Psychologie studieren. Ich finde, dass das sich weiter ändern muss, und das ist meine Hauptmotivation, mich für diese Mentoring-Programme zu engagieren, in der Hoffnung zu unterstützen, dass die Mentees dann auch erfolgreich sind in dem Einwerben eines Rufes auf eine Professur.
Birgit, wie ist das bei dir? Was motiviert dich, Mentorin zu sein? Du machst es ja das erste Mal.
Also meine Motivation war, dass ich inzwischen sehr lange als Planerin arbeite und ich sehe, dass es nur wenige jüngere Frauen gibt, die sich wirklich selbstständig machen. Also wir erleben viele junge Kollegen, die entweder in Büros angestellt arbeiten, was ja auch gut ist, die werden auch da gebraucht. Aber es gibt ganz wenig Mut, sich selbstständig zu machen. Es kann bei anderen sein, dass sie auch Konkurrenz fürchten, also so geht es uns überhaupt nicht, sondern wir unterstützen einfach sehr gerne junge Kollegen auf ihrem Weg, und das ist meine Motivation.
Stefanie, wie hast du dich denn auf das erste Gespräch mit Birgit vorbereitet? Kannst du dich daran noch erinnern? Woran hast du gemerkt, dass die Chemie stimmt?
Also ich hatte ja den Namen bekommen. Also es war wie ein Blind Date. Ich hatte sie mal nachgeschaut im Internet. Sie haben ja von Adolphe Rose eine Webseite. Und das war alles, was ich wusste. Ich kannte ihren Namen nicht. Ich hatte nie mit ihr beruflich zu tun vorher. Und bin dann in das Büro in Rostock von Kultig gegangen. Und dann saß Marina da mit einer Fragenliste. Und Birgit kam dann auch erstmal einen Tee gemacht. Und sind dann in den Besprechungsraum. Und Marina hat, glaube ich, eine Frage gestellt. Und dann haben wir uns, glaube ich, 2 Stunden unterhalten über alles. Und nicht nur beruflich, sondern auch private Sachen. Also da war eigentlich klar, dass die Chemie stimmt. Und wir hatten dann, glaube ich, auch schon gleich den nächsten Termin ausgemacht.
Also das Erstgespräch nochmal so für die Zuhörerin ist in Begleitung erstmal gewesen mit den Verantwortlichen von Kultig so zum Starten. Und da hat es sofort zwischen euch gefunkt. Woran hast du gemerkt, Julia, dass die Chemie stimmt?
Ich war unglaublich begeistert, dass Michaela sich beim ersten Treffen so im Detail auf mich vorbereitet hatte. Sie auch eine der wenigen überhaupt mal war, die eine Rückfrage zu meinem Lebenslauf hatte und auch gleich Verbesserungsvorschläge, was ihr aufgefallen ist, was man vielleicht anders machen könnte. Das fand ich ganz toll. Dann habe ich gemerkt, dass Mentoring für sie ein ganz wichtiges Anliegen ist, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu stärken. Und außerdem fand ich sie gleich extrem sympathisch. Also wir sind gut ins Gespräch gekommen und es hat ja gleich gepasst.
Wie habt ihr euch denn als Mentorin vorbereitet auf diese Rolle?
Also ich habe mich so vorbereitet, in der Regel ist es so, dass die Mentoring-Programme Handreichungen für Mentorinnen zusammenstellen und auch im Vorfeld sozusagen zur Verfügung stellen. Und oft sind die ganz hilfreich. Die schaue ich mir immer im Vorfeld eines ersten Kontaktes genau an. Ich selber profitiere auch sehr von meinen eigenen beruflichen Erfahrungen und auch Weiterbildung als psychologische Beraterin und als Coach. Und so wie Julia gesagt hat, ich schaue mir natürlich im Vorfeld auch an, was da an Informationen mehr zur Verfügung gestellt wird von der Mentee, also in dem Fall war es zum Beispiel der Lebenslauf. Vor dem ersten Treffen denke ich auch nochmal darüber nach, wie definiere ich mich eigentlich in diesem Prozess als Mentorin? Was kann ich eigentlich leisten? Was kann ich vielleicht auch nicht leisten? Was habe ich für eine Erwartungen an diesen Mentoring-Prozess und auch an die Rolle der Mentee? Und das ist auch dann das, was im ersten Treffen für mich auch ganz wichtig ist, zu erfragen und auch abzugleichen, sozusagen. Was erwarten wir wechselseitig eigentlich von diesem Prozess zusammen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie wollen wir diesen Mentoring-Prozess gemeinsam organisieren?
Mhm. Birgit, wie ist das bei dir? Wie habt ihr euch verabredet oder eure Erwartungen geklärt oder abgeklärt?
Also ich habe das erste Treffen in Rostock in gleicher Erinnerung wie Steffi. Da war es so, dass Marina nach vielleicht 5 Minuten angefangen hat zu lachen und hat gesagt, so, ich lege jetzt meinen Zettel hier zur Seite und ihr braucht mich eigentlich nicht. Die hat dann im Grunde interessiert zugehört, worüber wir uns unterhalten haben. Ich habe mich nicht groß vorbereitet auf das Mentoring-Programm. Ich habe gedacht, alles, was ich einzubringen habe, habe ich immer dabei sozusagen. Und so habe ich das auch die ganze Zeit gehandhabt. Wir haben uns nach dem ersten Treffen hier bei uns im Büro verabredet. Steffi hat sich unser Büro angeguckt und so wie wir arbeiten und wir haben, ohne das verabredet zu haben, wir sind immer sofort in ein Thema eingestiegen und haben das erörtert und sozusagen vom Hundertsten ins Tausendste. Und daraus haben sich weitere Treffen dann bei Steffi zu Hause. Also Steffi hat uns hier kennengelernt, so wie wir hier wohnen, so wie wir arbeiten, in diesem großen Gefüge hier in unserem kleinen Dorf. Aber mein Mann und ich, der ja auch mein Büropartner ist, wir haben auch Steffi und ihre Familie zu Hause und ihr kleines Büro besucht. Also wir haben uns kennengelernt im Umfeld und haben die fachlichen Themen besprochen, die gerade anlagen. Mhm.
Könnt ihr beide nochmal ein Beispiel geben, Birgit und Stefanie? In welche Themen habt ihr diskutiert?
Für mich war eine riesige Fragestellung, wo wird mein Schwerpunkt liegen beruflich? Also für mich war klar, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich war schon mal selbstständig. Ich war damals im Ausland, in England. Und durch meine Rückkehr bin ich dann erstmal ins Angestelltenverhältnis gegangen. Da war dann ziemlich klar, dass es nicht langlebig sein wird für mich. Und wie gesagt, meine Fragestellung war, wo liegt mein Schwerpunkt in der Selbstständigkeit? Ich bin mehrfach qualifiziert, also ich habe auch noch Innenarchitektur und Baurecht studiert, dazu noch Architektur und die Baubiologie und das war so das Erste, womit ich an Birgit herangetreten bin, also wo wir einmal geschaut haben, wo geht meine Reise hin?
Du sprichst das schon an, dass also die ersten Impulse, die du mitgenommen hast aus euren Gesprächen. Wie war das bei dir, Julia?
Was ich mitgenommen habe, ist vor allen Dingen die Rückmeldung zu einem hypothetischen wissenschaftlichen Berufungsvortrag, den ich bei Michaela vor Ort in der Arbeitsgruppe halten durfte. Sie haben mich eingeladen an die Universität Jena und ich hatte da wirklich einen tollen Tag und durfte die Arbeitsgruppe kennenlernen. Da habe ich gute Impulse mitgenommen und auch Ideen, wie so ein Berufungsvortrag aufgebaut werden kann. Und zum anderen nehme ich mit, dass Michaela mir auch eine persönliche Rückmeldung immer gegeben hat, wie sie meine Entwicklung im Rahmen der Mentoring-Beziehung sieht und beobachtet hat. Sie hat festgestellt, und das kann ich auch nur unterschreiben, ich bin durch diesen Prozess selbstbewusster geworden und zuversichtlicher, auch den Weg zur Professur zu gehen.
Stefanie und Birgit, wie muss ich mir so ein konkretes Treffen bei euch vorstellen?
Ich erinnere mich an ein Treffen, also nachdem sie sich entschieden hat, also dass das Hauptthema für sie vor allem die Baubiologie sein wird, saßen wir hier vor dem Haus und sie sagte, ja, aber ich bin ein bisschen mutlos. Also ich möchte das so gerne machen, aber es gibt ja kaum jemanden, den man treffen kann und mit dem man da zusammenarbeiten könnte. Und ich gucke mich um und denke, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, Steffi, wenn du allein nur hier in unserem kleinen Dorf guckst, ist rechts von uns ein Haus, das ist baubiologisch ausgebaut worden. Links ist ein Neubau, der auf altem Grundriss völlig neu gebaut worden ist und auch völlig baubiologisch. Und da hinten wird gerade ein ganz neuer Stall in der Art gebaut. Wir haben einen Bio-Bauernhof hier auf dem Dorf und die bauen gerade einen Stall. Und es gibt auch die Handwerker dazu. Also es gibt die Lehmbauer, es gibt sehr gute Zimmerleute. Und ich habe sie ja aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt laufen wir zu dem Stall und gucken uns den an. Dann haben wir uns den Stall da angeguckt. Und es war immer der gleiche Architekt hier aus der Nähe, der alle die drei Planungen gemacht hat, den wir auch gut kennen. Und ich habe gesagt, ja, und am allerliebsten mache ich dich auch vor allem mit dem Architekten bekannt. Aber erstmal gucken wir uns den Stall an. Dann haben wir uns angeguckt und haben da gefachsimpelt über dieses und jenes. Und dann sind wir zu unseren Nachbarn gegangen, da war Steffi sowieso angekündigt. Und ich habe gesagt, so, jetzt würden wir es gerne wahr machen. Und ist es möglich, dass Stefanie sich hier das Haus angucken kann, ein bisschen was über die Handwerker, über den Architekten erfährt. Und also das waren zwei Dinge, die ganz einfach sich organisieren ließen. Und ein anschließendes Treffen war dann bei diesem Architekten, der uns den ganzen Vormittag seine Projekte sehr ausführlich gezeigt hat. Also was auch für mich sehr interessant war. Ne? Also ich kannte ihn lange, aber wir haben uns selbst auch noch nie so lange Zeit genommen, wirklich im Detail Projekte anzusehen.
Unsere Treffen waren immer woanders. Also es gibt da keinen Rhythmus dazu, weder zeitlich noch vom Thema. Also wir hatten die Baustellenbesichtigung, wir waren bei dem Architekten, wir waren auf Vorträgen, also immer, was sich gerade so ergibt. Wir waren auch schon zusammen auf privaten Feiern. Also das ist nicht lang im Voraus organisiert, sondern geht auch relativ spontan. Es gab auch schon mal den frühmorgendlichen Anruf, wo es um eine Fällung eines Baumes ging. Und da hatte ich Birgit am Telefon und habe ihren fachlichen Rat gebraucht.
Der Austausch in so einem Tandem, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern das habt ihr beide auch schon gesagt, dass es immer ein Win-Win für euch ist. Birgit, du hast gerade noch mal erzählt, du hättest dich nie im Leben mit diesem benachbarten Architekten so ausführlich ausgetauscht, ja, wie durch den Anlass deiner Mentee. Was nehmt ihr aus dem Austausch mit euren Mentees mit?
Also ich würde sagen, dass ich sowohl persönlich was mitnehme als auch beruflich. Persönlich finde ich das, für mich ist es total motivierend und auch sehr belohnend, einfach mitzubekommen, wie das jetzt bei Julia der Fall war, dass diese Gespräche auf so fruchtbaren Boden fallen und da jemand so offen ist und da Impulse für den eigenen Weg mitnimmt und auch direkt umsetzt, sodass ich auch direkt sozusagen dann sehen kann, was sich verändert und wo die Reise sozusagen hingeht in eine gute Richtung. Und das ist total motivierend für mich und das ist auch beruflich ist es für mich ja so auch eine Möglichkeit, dass ich Kolleginnen besser kennenlerne und deren Forschung besser kennenlerne. Und wer weiß, was sich in der Zukunft ergibt und wo wir uns nochmal wiedersehen und vielleicht auch hoffentlich irgendwann mal zusammen arbeiten.
Gibt es denn eine Frage, die ihr euch als Mentees noch nicht getraut habt zu stellen, Stefanie?
Ganz klares Nein, überhaupt nicht.
Ja, bei mir auch ein Nein.
Das spricht sehr für eure Mentoring-Beziehung, dass ihr euch so frei fühlt, wirklich alle Fragen zu stellen. Was schätzt ihr denn an euren Mentorinnen?
Ja, ich schätze sehr an Michaela, dass sie mich und meine Anliegen ernst nimmt und so aufmerksam begleitet, wie sie das tut. Wir haben das ja schon ein bisschen ausgeführt und auch diese Entwicklung so ganz genau beobachtet und natürlich, dass sie ganz viel von ihren Erfahrungen als Wissenschaftlerin so frei auch mit mir teilt. Das schätze ich.
Mhm. Stefanie, bei dir?
Also an Birgit schätze ich, dass ich mit allem an sie herantreten kann. Und ich habe auch immer das Gefühl, unsere Gespräche hallen auch nach. Also ganz oft ist es, dass ich von Birgit höre, weißt du, wir haben uns da noch drüber unterhalten und da ist mir das jetzt noch dazu eingefallen, teilweise Wochen später. Und dass da auch immer, wie soll ich das ausdrücken, also dass sie auch für mich mitschaut, also gerade mit den Kontakten herstellen, also auch in die Initiative geht. Also ich muss jetzt nicht immer konkret mit einer Fragestellung kommen und dann kriege ich präzise darauf eine Antwort, sondern es hallt so nach. Also wie so ein Tropfen in den Teich und die Wellen gehen so nach außen. So.
Gab es denn ein besonderes Highlight in eurer Tandembeziehung?
Das persönliche Treffen auf jeden Fall. Also uns wirklich vor Ort zu sehen, die Mitarbeiterinnen kennenzulernen und so einfach nochmal eine ganz andere Ebene zu bekommen. Sonst trifft man sich ja viel über Zoom, wenn man so weit voneinander entfernt wohnt. Aber dieses persönliche Treffen, das würde ich auch jedem nur noch mit auf den Weg geben, dass man das machen sollte, wenn man sich in so eine Mentoring-Beziehung begibt.
Mhm. Michaela?
Für mich war eigentlich jedes Treffen auf eine Art ein Highlight, weil das so schön war, einfach zu sehen, wie offen, quasi wie so ein Schwamm Julia war und versucht hat, aus diesen Treffen was für sich rauszuziehen und wie gut sie in der Lage war, das umzusetzen auf ihrem eigenen Weg. Ich bin immer aus diesen Treffen selber so sehr positiv rausgegangen.
Mhm. Stefanie, was würdest du sagen? Was war dein Highlight?
Also Birgit und ich haben ja den Vorteil, dass wir uns ausschließlich persönlich treffen. Und ich erinnere mich an ein Treffen, eigentlich wollten wir auf einen Vortrag, ich weiß gar nicht mal, wofür der war, aber wir haben uns dann irgendwie so fest gequatscht bei ihr im Büro, dass wir dann den Vortrag verpasst haben und uns dann entschlossen haben, essen zu gehen und saßen in Wismar am Hafen und haben lecker italienisch gegessen und haben uns unterhalten und fast zeitgleich haben wir beide gesagt, wir unterhalten uns über alles, nur nicht über das Berufliche. Also da war für mich klar, dass da einfach auch eine Vertrauensebene da ist, die ich gar nicht so erwartet hatte von dem Mentor. Also ich bin irgendwie in das Programm rein, sehr offen, aber wusste auch nicht, was mich erwartet. Also ich bin wahrscheinlich so ein bisschen eingeschränkt in die Sache rein und gedacht, okay, wenn das beruflich passt, ist es ja schon mal gut, aber dass es jetzt auch privat passt, ist natürlich ein mega Bonus.
Mhm. Birgit, was würdest du dazu sagen?
Ja, ich habe natürlich auch jetzt in meinem Kopf so verschiedene Treffen so nicht durchgegangen und ja, ich bin auch hängen geblieben an diesem Sommerabend am Alten Hafen in Wismar mit einem schönen Essen und sehr schönen Gesprächen.
Mhm. Mentoring lebt ja sehr davon, dass die Mentees die Verantwortung für den Kontakt haben. So wird das Mentoring ja auch erklärt, dass es die Initiative der Mentees ist. Wie haltet ihr die Verbindung in der Zeit zwischen den Verabredungen? Das ist sicherlich auch nochmal bei euch ein Unterschied. Vielleicht erstmal zunächst ihr beide, Birgit und Stefanie.
Also ich erinnere mich, ganz am Anfang des Programms sollten wir einen Vertrag ausfüllen von Kultig, dass wir erstens teilnehmen, welchen Rhythmus wir machen, wie wir kommunizieren. Und wir haben auch beide gleichzeitig gesagt, brauchen wir gar nicht. Mhm. Wir wollen uns da gar nicht festlegen, sondern wir machen das ganz spontan. Und wie gesagt, es ist auch nicht, dass ich immer mit konkreten Fragen komme. Also es ergibt sich ganz häufig. Einfach so. Also klar, ich bin jetzt in der Gründung meiner Firma, dann habe ich natürlich auch spezielle Fragen, aber es ergibt sich. Also gerade wenn Veranstaltungen anstehen oder man bekommt einen Link oder man bekommt irgendeine Firma, die gerade in unser Gesprächsthema passt und dann wird das weitergeleitet. Also ich hatte jetzt auch, wir haben zu Hause auch selber eine Baustelle, wir sanieren. Birgit hat das schon hinter sich und da hatte ich ihren Zimmermann zum Beispiel bei mir auf der Baustelle stehen und der wird meinen Dachstuhl sanieren. Also das war auch ein positiver Effekt unserer Zusammenarbeit.
Die Netzwerke.
Richtig.
Wie ist es bei euch, Julia und Michaela?
Also wir haben uns über die Zeit des Mentoring regelmäßig getroffen. Wir hatten ganz fixe Abstände. Alle 3 Monate haben wir uns online getroffen und zwischendurch aber auch persönlich gesehen. Also einmal auf unserer Fachgruppentagung in Berlin, dann einmal in Jena vor Ort. Und wenn es wichtige Ereignisse gab, zum Beispiel es geklappt hat mit einer bestimmten Förderung, die ich eingeworben habe, über die wir kürzlich gesprochen haben, dann haben wir uns auch immer kurz per E-Mail nochmal ausgetauscht. Das fand ich sehr schön. So hatte ich das Gefühl eigentlich, dass wir ganz viel in Kontakt waren. Mhm.
Genau, ich habe in Vorbereitung auf die Zoom-Meetings habe ich Julia einmal gebeten, mir 1-2 Tage vorher zu überlegen, was möchte sie denn eigentlich besprechen in diesen Zoom-Meetings und auch möglichst konkrete Fragen mir zu schreiben. Und ich habe mir dann schon auch immer Zeit genommen, um darüber auch nachzudenken. Einige Fragen waren, das zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema war bei uns, was braucht es eigentlich, um erfolgreich zu sein, um einen Ruf zu bekommen auf eine Professur? Und da hat sie diverse Fragen gehabt. Und ich habe dann auch berichten können aus meinen Erfahrungen, erstmal selber aus meiner eigene Bewerbungsgeschichte, wie ich da gegangen bin, aber auch aus der Perspektive von, ich bin ja auch tätig in Berufungskommissionen und habe da so Einsichten in, was sind eigentlich Kriterien, die Berufungskommissionen anlegen und konnte dann auch davon berichten. Da war das für mich hilfreich, ganz konkrete Fragen von Julia auch im Vorfeld schon zu bekommen.
Mhm. Mentoring öffnet Türen, so heißt es und davon haben wir auch schon einiges gehört. Wie erlebt ihr das?
Ja, das könnte ich so unterstreichen. Also beispielsweise ist auf Konferenzen das unglaublich hilfreich, um einfach ins Gespräch mit dem doch noch größeren Netzwerk der Mentorin auch zu kommen. Das ist definitiv ein Punkt, den ich so anbringen könnte, wo Mentoring Türen öffnet.
Also auf jeden Fall, die Kontakte aus Birgits Netzwerk sind wirklich sehr kostbar. Dadurch, dass ich zugezogen bin, hatte ich das hier oben nicht an der Ostseeküste. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und interessanterweise ist das Netzwerk auch sehr offen und einladend. Da war sofort auch ein direkter Kontakt dann da hergestellt.
Ich will noch ein anderes Stichwort hier einbringen. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, diese gläserne Decke. Also vor allen Dingen im Wissenschaftskontext ist das ein Bild, was oft verwendet wird. Denn diese Decke aus Glas erlaubt zwar den Blick nach oben, aber wenn man versucht, nach oben zu kommen, dann stößt man sich da dran. Und es geht eigentlich darum, sie durchzustoßen. Also es ist ein Bild, um besonders auf die strukturellen Barrieren und Hindernisse aufmerksam zu machen. In der Wissenschaft auf dem Weg zur Professur oder auch in dem Kontext einer Gründung eines Unternehmens. Habt ihr euch zu diesen geschlechtsspezifischen Hürden ausgetauscht?
Ja, dieses Bild der gläsernen Decke ist, hört man so oft, ne? Ist ja so dieses Bild, man kommt höher auf der Karriereleiter bis zu einem bestimmten Punkt und dann sieht man, wo es hingehen könnte, aber man kommt nicht weiter, weil das Glas dazwischen. Und ich selber in solchen Gesprächen mit Nachwuchswissenschaftlern, ich vermeide das eigentlich ganz gerne, diesen Begriff zu verwenden, der gläsernen Decke, es sei denn, die Mentee spricht es konkret an. Das hat Julia jetzt so nicht gemacht. Und zwar vermeide ich das deshalb ganz gerne, weil ich das für eine wenig motivierende Metapher halte. Und ja, wir ja eigentlich gerade daran arbeiten wollen zusammen, dass diese gläserne Decke keine gläserne Decke mehr ist, sondern dass es durchlässiger wird und dass es eben auch möglich wird, noch weiter hochzuklettern sozusagen, diese Karriereleiter auch für Frauen. Wir haben uns das auch ganz spezifisch angeschaut mit Blick auf die Situation von Julia. Also was hat sie für Kompetenz, was hat sie für Ressourcen und wo gibt es vielleicht auch noch Hürden oder wo hat sie vielleicht auch noch bestimmte Stellen, wo sie sich noch besser aufstellen kann, um noch kompetitiver zu sein und gut gewappnet in diesen Bewerbungsprozess auf Professuren starten zu können.
Ja, wie gesagt, wir haben es nicht thematisiert, wir haben die ganze Zeit daran gearbeitet. Also wir haben ganz konkret uns als großes Ziel eine Frage gestellt, wie werde ich berufbar oder was muss ich dafür tun, dass ich berufbar werde? Und sind diesen Weg dann einfach zusammengegangen, dass wir das aufgedröselt haben in Unterfragen und die haben wir einfach abgearbeitet.
Und magst du noch mal eine oder zwei konkrete Unterfragen nennen?
Also einmal haben wir Netzwerkstrategien besprochen, wie geht man gezielt auf Konferenzen, was ist dabei wichtig. Dann haben wir aber auch besprochen, wie viele Drittmittelanträge braucht es, was könnte man für welche einwerben. Publikationsstrategien waren ein anderer Schwerpunkt, den wir uns gesetzt haben.
Gab es bei euch das Thema, Birgit und Stefanie, strukturelle Hürden, Gründen als Frau?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich als Frau besser argumentieren musste, um ein ähnliches Gehalt zu halten wie meine männlichen Kollegen. Also in Deutschland ist es, oder kommt es mir zumindest so vor, seit ich zurück bin, dass es mehr Frauen im Architekturbüro gibt, also in der eigentlichen Planung. In England war es andersrum. Ich glaube, die Schwierigkeit oder die Hürde war einfach da, dass man irgendwann ein Level erreicht in der Planung, wo man dann merkt, entweder passe ich mich jetzt an und ich bleibe in der Anstellung oder ich packe meine Sachen und gehe in die Selbstständigkeit. Das ist dann so die Entscheidung, die man dann irgendwann treffen muss. Die Erfahrung, die ähnlich war zwischen Birgit und mir, als wir noch angestellt waren, dass wir beide männliche Vorgesetzte hatten. Und irgendwann war man auf der gleichen Stufe wie die männlichen Vorgesetzten. Und das wurde dann natürlich teilweise spannend, das mit anzuschauen. Und dann haben wir eigentlich zeitversetzt natürlich, Birgit ist mir ein paar Jahre voraus, beide entschlossen, dass für uns der nächste Schritt die Selbstständigkeit ist.
Birgit, wie siehst du das aus deiner Perspektive?
Bei mir ist es ja schon wirklich recht lange her, dass ich noch angestellt gearbeitet habe. Das war zum Teil ja noch zu DDR-Zeiten und in der Wendezeit. Und ich bin inzwischen schon über 30 Jahre selbstständig. Aber aus meiner Angestellten-Tätigkeit, und das war ja dann auch noch nach dem Studium, habe ich das schon sehr in Erinnerung, dass man als Frau und noch damals als junge Frau eben viel engagierter sein musste als die anderen alle. Und man musste vor allem mit seinen Ideen überzeugen. Das war auch noch zu Zeiten in so einem Planungsbüro, dass dann die männlichen Chefs gerne die Zeichnungen zusammengerollt haben und dann zu den Beratungen gegangen sind. Also da durfte man dann selber als Bearbeiter nicht mitgehen. Das war komisch, so nach dem Studium. Aber es hat irgendwie eine Zeit gedauert, bis das nicht mehr wichtig war. Also indem man einfach durch Pläne, durch Ideen überzeugt hat. Ich habe dann, als wir aus Sachsen-Anhalt nach Wismar umgezogen waren, im Stadtplanungsamt gearbeitet und dort auch dann als stellvertretende Amtsleiterin. Da war das schon nicht mehr das Problem, weil ich einfach auch lang genug gearbeitet hatte. Und ich habe einfach immer festgestellt, dass es wichtig ist, durch Arbeit und durch die Argumente zu überzeugen, mit nichts anderem. Und am Anfang muss man da als Frau sicher mehr tun dafür, um anerkannt zu werden. Aber irgendwann ist es auch kein Problem mehr. Und nach 30 Jahren selbstständig dann sowieso nicht. Trotzdem fällt es mir noch immer auf, auch in Planerrunden, in großen Planerrunden, bei großen Projekten, wie wir sie ja auch jetzt haben, dass ich wirklich ganz oft die einzige Planerin bin, weit und breit. Also das ist dann einfach so. Finde ich oft schade, weil ich fände es schon schön, dann noch mit einer Frau auch zwischen den vielen Männern zu sitzen, aber oft ist es eben auch nicht so.
Die Mentoring-Programme werden von Annette Ehmler für die Wissenschaft und Andrea Kaufmann und Marina Ruf von Kultig professionell begleitet. Meine Frage an euch Mentorinnen, wie erlebt ihr diesen Kontakt?
Also ich kann mich erinnern, dass ich insbesondere die im Vorfeld zur Verfügung gestellten Materialien zur Vorbereitung der Mentorinnen auf diesen Prozess als ganz besonders hilfreich und auch gut empfunden habe und auch als hochprofessionell aus der Perspektive von Beraterinnen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn ich denn Bedarf gehabt hätte, hatte ich aber nicht in dem Prozess mit Julia, ich eine Ansprechpartnerin gehabt hätte.
Also ich habe die als sehr professionell erlebt. Die beiden. Was mir auch gut gefallen hat, war diese Einführungsveranstaltung, die die organisiert haben in Rostock, wo sich alle Mentees und alle Mentorinnen getroffen haben, wo so in verschiedenen kleinen Gruppen sich alle kennenlernen konnten durch verschiedenste Aktivitäten. Es gab viel mehr Angebot, als ich es wirklich wahrgenommen habe, weil ich zu wenig Zeit dafür hatte. Es gab Stammtische, an denen ich nicht teilgenommen habe. Also die haben sich viele Gedanken gemacht und haben es sehr professionell vorbereitet und auch geplant.
Was braucht es denn aus eurer Sicht, dass Führungsverantwortung für mehr Frauen eine attraktive berufliche Option ist? Also zum einen in der Wissenschaft oder in der Kreativwirtschaft?
Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die Führungsverantwortung als solche für Frauen nicht sonderlich attraktiv ist, sondern ich glaube, dass es Hürden gibt, die wir überwinden müssen. Und ich denke, dass mindestens zwei Hürden da besonders wichtig sind in der Wissenschaft. Und die eine Hürde in der Wissenschaft ist, dass der Weg zur Professur sehr, sehr steinig ist und vor allen Dingen, dass er mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet ist, die ganz häufig nicht gut vereinbar sind mit dem Familienleben. In der Wissenschaft hat das zu tun damit, dass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen nur befristete Arbeitsverträge bekommen und auch nur ein recht kurzes Zeitfenster von 12 Jahren haben, laut Wissenschaftszeitvertragsgesetz, in dem sie überhaupt berufbar werden können, weil sie nur in diesem Zeitrahmen zeitlich befristet angestellt sein können in der Wissenschaft. Wer in diesen 12 Jahren keinen Ruf erhalten hat, der muss dann mehr oder weniger aus dem wissenschaftlichen System aussteigen, nach all dem, was sie investiert hatten. Das bedeutet, dass es also eine sehr kurze Zeit nur gibt, wo sehr viel wissenschaftlich geleistet werden muss, um professorabel zu werden. Und das ist genau das biografische Zeitfenster, in dem ganz viele Nachwuchswissenschaftlerinnen eben auch Kinder bekommen. Und der Gesetzgeber kommt hier zwar den Frauen entgegen, insofern, als dass es Verlängerungsverfahren Veränderungen gibt für diesen 12-Jahres-Zeitraum für Kinderbetreuungszeiten. Aber was hier meiner Meinung nach nicht ausreichend kompensiert ist, ist die Tatsache, dass bis heute in vielen Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, die Arbeitsteilung zu Hause weiterhin so ist, dass die Frauen mehr Verantwortung tragen als die Männer, was Haushalt und was Kindererziehung angeht. Und außerdem ist es häufig so, dass gerade diese wissenschaftliche Karriere, die verlangt ganz viel geografische Mobilität auch. Und die ist häufig Herausforderung für Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kindern, weil es eben bis heute häufiger ist, dass die Frauen mit ihren Familien den Männern sozusagen nachziehen, um deren Karrierewege zu fördern, als dass das umgekehrt der Fall ist. Also ich denke, eine Hürde, die zu nehmen ist, ist, dass es eine grundlegende Veränderung braucht im akademischen System, sodass akademische Karrierewege für Frauen verlässlicher planbar sind. Und die zweite Hürde, die wurde auch schon erwähnt hier in den Gesprächen und die, denke ich, die liegt in unseren Köpfen. Die hat damit zu tun, dass wir einfach Männern mehr Kompetenzen zutrauen und auch mehr Leitungskompetenzen zutrauen. Und dass vergleichbar kompetente Frauen sich viel, viel mehr beweisen müssen, um zu zeigen, dass sie genauso viel drauf haben. Ich beobachte auch häufig, dass Frauen sehr viel häufiger Zweifel haben an ihrer eigenen Kompetenz, als dass vergleichbar kompetente Männer haben. Und ich glaube, dass diese Bilder in unseren Köpfen, diese Stereotype von Leitungsverantwortung wird eher mit Männern assoziiert, dass das auch genährt wird von dieser Realität, dass Leitungspositionen gerade in der Wissenschaft eben vorrangig männlich besetzt sind. Und ich denke, da müssen wir halt einfach ran. Und wir müssen das schaffen, dass mehr Frauen in diese Leitungspositionen kommen, um dann schließlich auch diese Bilder in unseren Köpfen, diese Stereotype von Leitungskompetenz eher männlich assoziiert aufzuweichen.
Also mehr weibliche Vorbilder auch, ne?
Ja.
Was meinst du, Birgit?
Ich kann es gar nicht so ganz konkret sagen, aber ich wünsche mir einfach ein optimistischeres Klima. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Also ich erlebe ziemlich viel Depression, also so was Zukunftswege angeht, also bei den jungen Kollegen. Ich erlebe, dass sich viele jüngere Kollegen sich eher in die öffentliche Verwaltung gern zurückziehen, wo es dann natürlich genügend auch viele Stellen gibt. Es gibt auch viel zu tun, es ist auch viel Arbeit liegen geblieben. Aber wenn ich das darauf beziehe, dass man in der Architektenkammer ja absehen kann, wie viele Berufskollegen in den Ruhestand gehen, fragt man sich, wer Planungsarbeit dann macht künftig. Und ich freue mich über jede junge Kollegin, die den Mut hat, sich selbstständig zu machen und ein Büro zu leiten. Und da, wo wir es können, unterstützen wir das auch wirklich sehr gerne. Aber ich glaube eben, dass es dafür auch insgesamt einen optimistischeren Ausblick braucht. Wie man den befördern, herstellen kann, weiß ich nicht. Ich kann es nur dadurch tun, dass ich eben ermutige und da, wo ich kann, auch unterstütze.
Für uns im Baubereich in der Anstellung ist es ganz klar die Flexibilität. Also wie Michaela schon gesagt hatte, also man kommt aus dem Studium, dann fängt man natürlich an mit seinem Berufsweg, dann kommt die Familie und so weiter. Und da ist im Architekturbereich meiner Erfahrung nach noch sehr steif. Also sprich, man muss im Büro sitzen, man muss am Rechner sitzen. Und seit Corona hat man ja festgestellt, das geht auch anders. Aber viele Architekturbüros sind wieder in die alte Schiene zurückgefallen. Wir müssen präsent sein, wir müssen am Rechner sitzen. Und das war dann auch einer meiner Gründe zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, um eben diese Flexibilität zu haben. Ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn mein Kind krank ist oder wenn ein Termin ansteht, sondern das weiß ich am allermeisten zu schätzen, dass ich mein eigenes Büro jetzt habe. Ich habe jetzt auch durch die Gründung, ich habe natürlich den Vergleich zu England, ist wahnsinnig bürokratisch. Also wenn man nicht unbedingt direkt als Freiberufler gehen möchte, sondern eine GmbH oder UG oder eine haftungsbeschränkte Rechtsform sich raussucht, man kommt gar nicht mehr hinterher mit Terminen und Formalien und so weiter, während in England war das ein Ding von Stunden und man war selbstständig. Ich glaube, das ist auch nochmal, die Bürokratie macht es nicht einfacher.
Julia, was denkst du?
Ja, vieles wurde schon angesprochen. Ich kann mich Michael da auch nur anschließen. Also wir brauchen auch ein Umdenken, auch einen offenen Dialog darüber. Und auch eine andere Struktur der Universität, also zum Beispiel einen breiteren Ausbau der Mittelbaustellen, wie es das vielleicht auch in anderen Ländern gibt. Wir haben jetzt akademische Ratstellen beispielsweise, die gibt es ja nur vereinzelt, aber in anderen Ländern gibt es noch viel breiter Lecturerstellen, dann Assistant Professorships und das sind alles auch noch Qualifizierungsstellen, die aber ziemlich breit auch eine gute Qualität der Lehre absichern und den Mitarbeiterinnen eine Sicherheit aber auch erstmal geben und eine Möglichkeit, sich auch noch weiter zu qualifizieren. Und sowas fehlt hier noch sehr und ist überhaupt nicht so verbreitet, wie das beispielsweise in Großbritannien, aber auch Australien, Neuseeland, Niederlanden und vielen anderen Ländern auch ist.
Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Es hören uns ja viele Mentees oder Mentorinnen auch zu. Was hättet ihr für Tipps für eine gute Tandemarbeit?
Ja, ich würde zwei Dinge mitgeben. Einmal, Struktur ist das A und O, also zu welchen Fragen soll sich ausgetauscht werden, damit man diese Beziehung wirklich sinnvoll gestaltet. Und das Zweite ist, sich auf jeden Fall persönlich zu treffen.
Michaela.
Mein Tipp ist an Mentorinnen, dass sie nicht nur von sich selber erzählen, sondern dass sie auch Fragen stellen, um die Mentee anzuregen, nachzudenken, wie sie das Besprochene auf sich selber und auf die eigene Situation und auf den eigenen Karriereweg übertragen kann.
Birgit.
Ich möchte am liebsten nur sagen, folgt eurer Neugierde.
Und Stefanie?
Ich hätte Neugierde auch gesagt, aber auch einfach den anderen, die andere Person kennenzulernen und zu schauen, ob das auch passt und auch auf das Bauchgefühl zu hören, ob es passt oder nicht.
Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für den Austausch und für eure Perspektiven und eure Erfahrungen zu euren Tandems.
Gerne, sehr gerne.
Spannende Gespräche, vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir gehen jetzt einen Tee trinken, Birgit.
Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder Anregungen oder Wünsche für eine weitere Folge, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt unter angela.hoppe@uni-greifswald.de. Dieser Mentoring-Podcast ist Teil des Karrierewege-Mentoring-Projektes, das schon seit vielen Jahren großzügig vom Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Europäischen Sozialfonds und mit Eigenmitteln der Universität gefördert wird.